Ich begrüße Sie zur 9. Vorlesung der Reihe des Pudels Kern. Aus gegebenem Anlass möchte ich mich heute noch einmal mit der Philosophie und der Politik der AfD beschäftigen, was wir bereits in der ersten Vorlesung getan haben, als ich mich mit dem Philosophen Marc Jongen, Bundestagsabgeordneter der AfD, beschäftigt habe. Meine Überschrift lautet heute: Alter Wein in neuen AfD-Schläuchen. Es kann nicht sein, dass wir nach dem Motto vorgehen: Es ist egal, wer zu uns passt, Hauptsache, er arbeitet für uns. Das ist die Haltung, die wir grundsätzlich ablehnen. Es kann nur sein, dass Menschen, die zu unserem Kulturkreis passen, die bei uns integrierbar sind, hier auch leben und arbeiten. So Alexander Gauland von der AfD. Die AfD-Europapolitikerin von Storch ergänzt: Auch wir haben den Ansatz zu sagen, wir wollen keine Islamisierung bei uns, wir sind für die Religionsfreiheit, aber wir sind gegen die Islamisierung. Nietzsche, der Antichrist, dessen Spruch Gott ist tot einen hohen Bekanntheitsgrad errungen hat, liefert der AfD die ideologischen Grundsätze. Sie sprechen zwar von Religionsfreiheit und sind zum Teil auch Mitglieder in den Kirchen, aber sie hassen alle Vorstellungen über die Einheit und Gleichheit der menschlichen Gattung. Die Gleichheit aller Menschen vor Gott ist aber Bestandteil aller drei Religionen. Da die katholische Kirche, wie die evangelische Kirche, sich bereits in einer massiven Krise befindet, mussten die AfD-Ideologen Nietzsche auf die aktuelle Situation transformieren. Denn während die beiden großen Kirchen mit gewaltigen Austritten kämpfen, die Kirchenbänke lediglich noch am Heiligabend besetzt werden, was nicht unbedingt Verbundenheit bekundet, sondern von vielen Menschen als Eventauftakt für die Festtage verstanden wird, sind die Moscheen stets gefüllt und die Zahl der Muslime in Deutschland und Europa wächst. Prälat Karl Jüsten weist daher richtig darauf hin, dass sich in den Grundsätzen der AfD nichts Christliches finden lässt. Das christliche Menschenbild bedeutet, dass alle Menschen gleich sind. Und weil alle Menschen gleich sind, kann ich sie nicht unterscheiden zwischen nationalen oder völkischen Herkünften. Der Gleichheitsgrundsatz gilt natürlich auch für den Islam. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Menschenliebe im Islam beruht auf Gottesliebe. Man liebt seine Mitmenschen um des Schöpfers willen. So der Zentralrat der Muslime am 30. März 1999. Die Gleichheit aller Menschen vor Gott ist, wie Ludwig Feuerbach sagte, Ausdruck des menschlichen Selbstbewusstseins als Gattung. Allerdings ist es ein entfremdetes Selbstbewusstsein, denn nicht der Mensch selbst setzt sich als Subjekt seines gesellschaftlichen Seins, sondern Gott wird zum Subjekt erhoben. Dieses Selbstbewusstsein säkularisierte sich mit der Französischen Revolution, in der für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gekämpft wurde, um die feudale Zwangsherrschaft über die Rechte der einzelnen Menschen und die Zerstückelung des Landes durch die Herrschaft der Bourgeoisie zu ersetzen. Aus diesem Kampf ging die französische Nation hervor. Mit Napoleon Bonaparte und seinen Bestrebungen, die bürgerliche Gesellschaft europaweit zu erweitern, zeigte sich bereits die Dialektik der frühen Bourgeoisie, die einerseits die reaktionären Mächte in Europa schwächte und politische Freiheiten für die Menschen brachte, aber andererseits mit den Waffen, zum Beispiel des Handelsembargos gegen England, zeigte, dass sie eine Klasse ist, die im Konkurrenzkampf eigene Vorteile sucht und dabei über Leichenberge steigt. Mit der Bourgeoisie entwickelten sich die Wissenschaften, die Technik und damit der Glaube, es brauche keinen Gott mehr. Das Geld, die Ökonomie, der Sieg im Konkurrenzkampf sei die Basis für ein sinnvolles Leben. jeder sei nun seines Glückes Schmied. Pragmatismus und Banalität ersetzte die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die AfD nutzt diese ideologische Krise. Sie verspricht mit ihrem religiösen Atheismus, der im Nationalstolz seinen Ausdruck findet, eine Gleichheit und Gemeinschaft der Menschen, die ohne Gott, ohne Ziel, ohne Liebe, ohne Anerkennung einen Lebenssinn suchen. Deutschland, das ökonomisch lange Zeit ein rückständiges Land war, allerdings mit seinen Denkern und Dichtern wie Kant, Hegel, Goethe, Schiller, Heine, Lessing, Beethoven und so weiter, den demokratischen Fortschritt geistig antizipierte, blieb, anders als Frankreich, in den Fesseln der feudalen Unterdrückung und konnte weder 1848 noch 1918 noch 1945 die politische Demokratie aus eigener Kraft verwirklichen. Der Faschismus nutzte diese demokratische Unterentwicklung und schuf mit seinem Rassismus und Chauvinismus einen religiösen Atheismus, der die Gleichheitsgrundsätze der Kirchen wie die der Demokraten im Blut ertränkte. Man fühlte sich, wie Nietzsche sagte, als Übermensch, auch wenn die Arbeitslosigkeit einen quälte. Man bemerkte nicht, wie der Gleichheitsgrundsatz und das Recht auf Widerstand liquidiert wurde. Dass es in Deutschland, anders als in Frankreich, heute noch nicht das Recht auf Generalstreik gibt, ist sicher Teil der demokratischen Unterentwicklung, also historisch bedingt. Die historische Schuld des Faschismus, die heutige Demokraten in Deutschland nicht in Vergessenheit ertränken wollen, sondern als Mahnung verstehen, um den Gleichheitsgrundsatz aller Menschen zu verteidigen, verspotten die Intellektuellen der AfD. Sie nennen das Erinnern an diese Schuld Schuldstolz der Deutschen. Die deutsche Nation müsse unter allen Umständen auf solchen Stolz und solche Lust verzichten, wenn sie nicht an ihr Ende gelangen möchte. Cora Stephan spricht von der weltweiten Schuldbesessenheit. Zitat: Die Tränen des weißen Mannes benetzen den Erdball und oft sind es Krokodilstränen. Sorry, für ein bisschen Völkermord zu sagen, macht sich aber dafür moralisch hervorragend. Letztlich, so die Akademiker der AfD, lautet die Formel: Erhöhung durch Erniedrigung, aber mit Nietzsche gesprochen, wer sich selbst erniedrigt, will erhöht werden. Die Leugnung historischer Zusammenhänge soll die deutsche Schwäche im Kampf um Demokratie vernebeln. So kann eine anti-islamistische Taktik begründet werden, die auf Abgrenzung statt auf Gleichheit der Menschen setzt. Auch bei Hitler und seinen Ideologen war die Hetze gegen Juden nur blutiges, taktisches Mittel, um den eigentlichen imperialen Weltmachtanspruch zu verkleiden. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Below us, above us, only sky. Imagine all the people living for today. You imagine there's no countries. It isn't hard to do. To kill or die, and no religion and stew.
no processions. Wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of a man. Imagine all the people sharing all the world. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as a one.
Die Juden dienten als Zielscheibe. Sie wurden für die Krise der Weimarer Demokratie verantwortlich gemacht. Später rückten auch Vertreter der katholischen Kirche, wie zum Beispiel August Benninghaus und Alfred Delp, und in der evangelischen, wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer oder Ernst Wilm, in das Schussfeld der Demagogie. Sie kämpften für die Gleichheit aller Menschen vor Gott und wurden dafür gefoltert, eingesperrt und ermordet. In seinem Buch »Mein Kampf« schrieb Hitler, die Araber seien rassisch minderwertig. Ihren antikolonialen Kampf gegen Briten und Franzosen sei eine »Koalition von Krüppeln«. Die Araber, die anders als die Juden in Deutschland damals nicht präsent waren, dienten als Projektionsfläche, um spätere Kriege gegen sie zu rechtfertigen. Hitlers Chefideologe Alfred Rosenberg forderte daher in seinem Buch »Mythos des 20. Jahrhunderts«, die Araber müssten unter den Stiefel Europas gezwungen werden. Als die Nazis Serbien, Albanien, Bosnien erobert hatten, rekrutierten sie muslimische Kollaborateure und Helfeshelfer für die Jagd auf Titos Partisanen. Ebenso gelang es den Nazis mit gezielter Propaganda über einen eigenen Radiosender im arabischen Raum, Menschen für ihre Untaten mit gewohnter Hetze gegen die Juden zu gewinnen. 4 der 6 Legionen, die im Osten für die deutsche Wehrmacht kämpften, waren muslimisch. Die SS hob in ihrer Agitation stets hervor, dass 232 Millionen Muslime unter englischer, amerikanischer, französischer und russischer Fremdherrschaft leben und betonte, dass nur Deutschland den Islam achte. Zitat: Wird Deutschland vernichtet, so schwindet auch die letzte Möglichkeit für euch Muselmanen, jemals frei zu werden. Gleichgültig, ob die AfD-Ideologen Religions- oder Kulturkreisabgrenzungen fordern, es sind dies jeweils nur taktische Mittel zum Zweck der Verblendung einer Bevölkerung, die deutlich spürt, dass die Demokratie in Deutschland in eine schwere Krise geraten ist. Aus der gibt es nur ein Vorwärts oder ein Rückwärts. Die AfD mag die Demokratie nicht, auch wenn sie das Modell der Schweizer Volksabstimmungen lobt. Sie will zurück zu autoritären Führungsstrukturen in Staat, Gesellschaft und Familie. Das Programm der AfD benennt Symptome dieser Krise der Demokratie. Man mag dies populistisch nennen, weil Menschen dies positiv bewerten. Aber solange diese Symptome der Krise nicht als Wirklichkeit von Demokraten erkannt und benannt werden, wird die AfD weiter pseudofortschrittlich tun können, um rückwärtsgewandt die Krise der Demokratie zu nutzen. Welche Symptome nennt die AfD? Ich zitiere aus ihrem Programm. Die Allmacht der Parteien und deren Ausbeutung des Staates gefährden unsere Demokratie. Diese Allmacht ist Ursache der verbreiteten Politikverdrossenheit. Die Abgeordneten unserer Parlamente haben ihre Funktion als Mandatare der Bürger verloren. Ihre Loyalität gilt zuerst der politischen Partei, die sie angehören. Viele Abgeordnete nutzen ihr politisches Mandat, um sich lukrative Nebentätigkeiten zu beschaffen mit dem Ziel der persönlichen Bereicherung. Der größte Schaden für unsere Demokratie jedoch entsteht dadurch, dass ein Großteil der Nebentätigkeiten im Dunstkreis des Lobbyismus oder gar der Korruption anzusiedeln ist. Die Vision eines europäischen Großstaats läuft zwangsläufig darauf hinaus, dass die EU-Einzelstaaten mit den sie tragenden Völkern ihre nationale Souveränität verlieren. Aber nur die nationalen Demokraten, geschaffen durch ihre Nation in schmerzlicher Geschichte, vermögen ihren Bürgern die nötigen und gewünschten Identifikations- und Schutzräume zu bieten. Über Privatisierung sollen Bürgerentscheide auf der jeweiligen staatlichen Ebene entscheiden. Insbesondere bei der öffentlichen Daseinsvorsorge und in Bezug auf öffentliches Wohn- und Grundeigentum. Geheime Privatisierungsverträge lehnt die AfD ab. Dieser Symptombeschreibung der heutigen parlamentarischen Demokratie werden deutlich einige ihrer Krisenherde beschrieben, mit denen die Mehrheit der Bevölkerung nicht einverstanden ist. Doch wenn die AfD den Lobbyismus als Dunstkreis parlamentarischer Nebentätigkeit beschreibt, unterlässt sie es tunlichst, die Konzerne und Monopole beim Namen zu nennen, in deren Dienste die Lobbyisten agieren. Im ganzen Programm der AfD tauchen die Begriffe Kapital, Gewerkschaft, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Tarifverträge, Streik und Demonstrationsrecht nicht auf. Aus gutem Grund. Denn die AfD will nicht die Rechte der Menschen vertreten, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen oder gegen Kriegseinsätze, Mietwucher und Steuerhinterziehung kämpfen wollen. Den Nebel, den sie mit der Nennung richtiger Krisensymptome der Demokratie verdecken wollen, soll den Energiemonopolen und der Automobilindustrie zum Beispiel zugutekommen. Ja zum Umweltschutz, sagt die AfD und ergänzt, macht aber Schluss mit der Klimaschutzpolitik, mit den Plänen zur Dekarbonisierung und Transformation der Gesellschaft. Die Wahrnehmung des CO2 nur als Schadstoff werden wir beenden und alle Alleingänge Deutschlands zum Reduzieren der CO2-Emissionen unterlassen. CO2-Emissionen wollen wir nicht finanziell belasten. Klimaschutzorganisationen werden nicht mehr unterstützt. Die AfD fordert ein, ja zum Diesel, machen Sie mit, und verteilt mit diesem Slogan blaue Plaketten für die Autos. Die EU-Umweltminister haben beschlossen, erklärt Dirk Spaniel, verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, dass die CO2-Grenzwerte für Fahrzeuge bis 2020 um 35% gesenkt werden müssen. Das ist der endgültige Todesstoß für den Verbrennungsmotor und letztlich die deutsche Automobilindustrie. Ebenso geschickt nutzt die Partei die Privatisierung öffentlichen Eigentums als Symptom der Krise der Demokratie. Ob Krankenhäuser, Universitäten, Schulen, Wasser- und Abwassersysteme, Nahverkehrsmittel etc., sie alle wurden in vielen Städten von Hedgefonds geschluckt, deren Ziel nicht die humane Versorgung von Mensch und Natur ist, sondern die Rendite. Die politische Demokratie, ob in Berlin, den Landeshauptstädten oder den Kommunen, hat die Renditejäger bislang gefüttert und öffentliches Eigentum an sie verscherbelt. Es sind die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die in Streiks auf die verheerenden Auswirkungen im Gesundheitsbereich aufmerksam gemacht haben und aufmerksam machen und dafür hohe Zustimmung in der Bevölkerung ernten. Nicht die Gesundheit, Pflege und Vorsorge der Menschen steht im Vordergrund der AfD, sondern die Rendite von Monopolen, die sich häufig nicht einmal an deutsches Mitbestimmungsrecht halten müssen, weil sie ihre Zentralen in der Schweiz oder in Übersee stationiert haben. Die Vertreter der politischen Demokratie, die Banken retteten und Panzer statt Krankenhäuser finanzieren, wiesen bei den Verkäufen öffentlichen Eigentums stets auf die Fakten eines Investitionsstaus hin. statt die Vermögensaktionärssteuer zu erhöhen, um den Investitionsstau zu lösen. Nun ist ein Schelm, der glaubt, die AfD würde für eine Vermögenssteuer oder Erhöhung des Spitzensteuersatzes streiten. Die AfD, so ihr Programm, will die derzeit zur Erhebung ausgesetzte Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer abschaffen. Aber die Partei fordert doch die direkte Demokratie, werden Sie jetzt sagen. Doch auch dies ist Nebeldunst. Sie meint, wenn sie direkte Demokratie sagt, fakultative Referenden, die es in Bremen und Hamburg zum Teil schon gibt. Das bedeutet, dass Volksentscheide über Gesetze durchgeführt werden können, die vorher im Parlament beschlossen wurden. Mit dieser Wahlkampftaktik, die demokratisch klingen soll, werden die AfD-Wählerstimmen sicher weiter wachsen. Denn viele durchaus fortschrittlich gesonnene Menschen durchschauen die Strategie, die sich hinter dieser Fortschrittsblase verbirgt, nicht. Denn sollte die AfD im Bundesparlament einmal die Mehrheit bekommen, so bestimmt ja sie darüber, was dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wird. Statt fakultativer Referenden und viel Symptombeschreibung wäre zum Schutz der politischen Demokratie das Recht auf Generalstreik zu erkämpfen. Nun zur Erziehung zum Übermenschen, wie Nietzsche es nannte. Gleichheit der Rechte fordern, wie es die Sozialisten der unterworfenen Kaste tun, ist nimmermehr der Ausfluss der Gerechtigkeit, sondern der Begehrlichkeit. Heute würden es wahrscheinlich viele von uns Sozialneid der Armen nennen, was Nietzsche hier mit Begehrlichkeiten zu beschreiben versucht. Die AfD-Ideologen stehen ganz in der Tradition Nietzsches, was sie sich in ihrem Institut für Staatspolitik in spitzfindig und wissenschaftlich klingenden Referaten gegenseitig bescheinigen, ohne dabei den Meister des Nihilismus, der es ebenso trefflich verstand, Fortschrittsfloskeln als Nebel seiner reaktionären Philosophie zu nutzen, unbedingt immer beim Namen nennen zu müssen. Die strukturelle Schwäche der Position des Schulleiters in der Schule führt die geistige Elite der AfD auf vier Gründe zurück. A. Die Gleichheitsideologie, die nach wie vor in den Köpfen von Lehrern herrsche. B. Die Tatsache, dass Schulleiter als Könige ohne Land zwar ein erhebliches Maß an Verantwortung tragen, ohne doch über hinreichende Befugnisse gegenüber ihren Kollegien zu verfügen. Bildung brauche starke Führung und sei insofern weniger die Vermittlung von Wissen als Charakterbildung. Primat der Persönlichkeitsbildung, deren Ziel letztlich Humanität im klassischen Sinne sei, aus der fast selbstverständlich die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und das heißt zur Führung erwächst. Stärkung des Humanismus, das forderte auch Adolf Hitler. Es sei in einer Zeit, sagte er, in der Technik und Chemie regieren, zwar nötig, diese Fächer in der Schule zu lernen, aber es sei für eine Nation gefährlich, wenn die allgemeine Bildung einer Nation immer ausschließlicher darauf eingestellt wird. Er forderte eine Bildung der Ideale. Sie soll mehr in den humanistischen Fächern eingeordnet werden. Industrie und Technik würden nur blühen, wenn die Nation nicht länger von materiellem Egoismus gesteuert wird, sondern in verzichtfreudiger Opferbereitschaft sich wie von selbst vollzieht. Eine Bildung von Idealen umgewerteter Werte war gemeint. Das, so das Institut für Staatspolitik, sei nur durch Disziplinierung des Zöglings zu erreichen. Die heutige Schulpädagogik bezeichnet die neurechte Elite als puddinghafte, übermäßig vorsichtige Pädagogik. Sie bringe keine selbstbewussten und starken Menschen hervor, sondern einen narzisstischen Typus, der nur eine Maxime kennt. Ich, alles, sofort. Die Krise der politischen Demokratie zeigt sich heute sicher auch in Schulen und Hochschulen, die von Drittmitteln abhängig sind und demzufolge mehr an den Bedürfnissen eines kapitalistischen Marktes angepasst werden als an einen konkreten Humanismus, der zum aufrechten Gang erzieht. Wie der Humanismus der AfD an Schulen ausschauen könnte, wird deutlich, wenn die Schülerinnen aufgefordert werden von der AfD, jene Lehrerinnen bei den Ministerien anzuschwärzen, die für Gleichheit, Solidarität und Menschlichkeit eintreten. Oder wenn sie eine Renaissance des Strafens fordert. Oder wenn sie das Vordringen der Psychologie in der Pädagogik verhindern will.
Let me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered suddenly. Lift me like an olive branch and be my wood dove. Dance me to the end of love.
Bewegung sah ein ausgeprägter Egalitarismus, die Legitimierung des Neides und ein durchgehender Widerwille gegen das Leistungsprinzip erhalten geblieben. Dem konfrontiert man bis heute das Soziale, das zur Rechtfertigung aller möglichen Maßnahmen herhalten muss, was neben der Wirtschaft vor allem Auswirkungen auf die Pädagogik hat. Selbstverwirklichung war nach Meinung der 68er immer nur in eine Richtung gestattet. Sie musste der Auflösung, das heißt, von Ungleichheit dienen. Daher die massive Nachwirkung der subkulturellen Neigung zu den Abweichlern. Kennzeichnend waren die rabiate Abwehr jeder Annahme natürlicher Ungleichheit der Individuen oder der Kollektive. Immer und überall wird die Ungleichheit der Menschen in den Vordergrund gerückt, die, wie schon bei den Nazis, biologistisch gerechtfertigt wird, um Stück für Stück die politische Demokratie zu zerschlagen. Nietzsche behauptet: Das Weib gibt sich weg, der Mann nimmt hinzu. Und bewertet das als ein Gesetz der Natur, dass man durch keine sozialen Verträge, auch nicht durch den allerbesten Willen zur Gerechtigkeit hinwegkommen könne. Ins gleiche Horn bläst die AfD. Die Gender-Ideologie marginalisiere naturgegebene Unterschiede zwischen den Geschlechtern und wirkt damit traditionellen Wertvorstellungen und spezifischen Geschlechterrollen in den Familien entgegen. Wie heißt es in einem Lied von Milva so schön? Mann wird als Frau doch nicht geboren, Mann wird zur Frau doch erst gemacht. Ein falsch verstandener Feminismus sei dafür verantwortlich, dass Frauen im Erwerbsleben nicht, aber Frauen, die nur Mütter und Hausfrau sind, geschätzt werden. Auch hinter dieser Nebelschwade, die vorgibt, Mütter besonders zu mögen, verbirgt sich der Hass auf die Gleichheit von Frau und Mann. Wer gegen den Gender Mainstream polemisiert, der 1995 auf der Weltfrauenkonferenz in Peking von den Vereinten Nationen als eigenständige Strategie zur Gleichstellung von Frauen und Männern festgelegt wurde, will nicht erkennen, dass die über 2000-jährige Unterdrückung der Frau kontinuierlich mit Quotenregelungen etc. etc. Schritt für Schritt beseitigt werden muss. An der Emanzipation der Frauen lässt sich die Emanzipation der Gesellschaft erkennen. Über 80% des Vermögens sind noch immer in Männerhand. Was tut die AfD dagegen? Nichts. Planwirtschaftliche Zielvorgaben zu Studentenzahlen, Studienerfolg und Frauenanteil lehnen wir ab, sagt sie in ihrem Programm. Gender Mainstreaming ist eine sehr komplexe Gleichheitsstrategie. Sie wurde für Organisationen und Programme konzipiert und schreibt eine systematische Gender-Analyse als Querschnittsaufgabe in allen politischen, ökonomischen und sozialen Bereichen vor. Die AfD will Frauen machen, die das klassische Rollenverständnis von Mann und Frau akzeptieren, bei dem die deutsche Frau sich unter anderem ein Beispiel an den Migrantinnen nehmen soll, die immerhin 1,8 Kinder gebären und die natürlich nicht abtreiben dürfen, denn ungeborene Kinder haben ein Recht auf Leben. Dass die große Mehrzahl der Frauen eine Schwangerschaft nicht ohne Not abbricht, interessiert die AfD genauso wenig wie, dass gleichgeschlechtlich lebende Menschen mit heterogeschlechtlich lebenden Menschen gleichgestellt werden müssen. Björn Höcke: Homosexualität ist zweifellos zu tolerieren, lateinisch tolerare, ertragen, selbstverständlich, was denn sonst, aber Homosexualität ist auf der Grundlage unserer Rechtsnorm nicht zu akzeptieren. Die Rechtsform der AfD ist gegen den Gleichheitsgrundsatz der politischen Demokratie gerichtet.
Du fragst, warum ich so zufrieden mit dir zusammenleben kann. Ich mag dich, weil du klug und zärtlich bist, und doch, das ist es nicht allein. Du zeigst mir immer, dass es möglich ist, ganz Frau und trotzdem frei zu sein. Reicht Vaterlehr kleines Kind. Das alles kannst du für mich sein. Ich mag dich, weil du klug und zärtlich bist. Und doch, das ist es nicht allein. Du zeigst mir immer, dass es möglich ist, ganz Frau und trotzdem frei zu sein. Als Frau denn schon geboren? Man wird zu Frau doch erst gemacht. Ich mag dich, weil du klug und zärtlich bist. Und doch, das ist es nie. Allein. Du zeigst mir immer, dass es möglich ist, ganz Frau und trotzdem frei zu sein.
1990 strahlten unsere Farben Schwarz, Rot, Gold noch groß und stolz auf unseren Trikots. Über die Jahre verschwanden die drei Farben immer mehr. Zuletzt 2006 zur Heim-WM konnte man noch die Zuordnung zu Deutschland erkennen. 2010 gab es nur noch einen ganz schmalen Streifen und heute sucht man vergeblich nach unseren Nationalfarben. Ähnlich verhält es sich mit dem Mitsingen unserer Nationalhymne und dem Stolz für Deutschland aufzulaufen. So trauert Jens Meyer, AfD-Mitglied des Bundestags, der stolz darauf ist, ein Deutscher zu sein und der verstanden hat, dass man ein Volk emotional mit Sportevents auf größere Völkerschlachten vorbereiten kann. Das soll nicht hingehört und verstanden werden, sondern eigene Größe gespürt werden, wenn die Nationalmannschaften Deutschlands singen. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Eine Demokratin, die Trumps American First als Bedrohung für den Weltfrieden und des Völkerrechts begreift, gerät bei diesem Satz der deutschen Nationalhymne allerdings nachdenklich ins Stottern. Nicht so die AfD. Trump mache nichts anderes als das, was er unter dem Motto American First vor seiner Wahl angekündigt hat. Er kümmert sich um die Interessen seines Landes, doch statt dies zu würdigen, machen sich viele Journalisten in Deutschland lieber über Trump lustig oder behaupten, er würde die Welt mit seiner Politik ins Chaos stürzen. So die AfD-Vorsitzende. Trump ist das Vorbild für die AfD-Politik. Es geht dabei nicht um Gefühle für Nationen, deren Sprache, deren Dichter, Denker, Maler, Wissenschaftler und Musiker, auf die man gerne stolz sein darf, sondern um den erfolgreichen Kampf der deutschen Monopole auf dem Weltmarkt. Monopole sind zwar international aktiv und empfinden alle nationalen Grenzen als Hindernis ihrer Gier nach Ausbeutung von Rohstoffen, Menschen und Märkten, weshalb sie Freihandelsabkommen ersinnen. Sie nennen sich deshalb auch Global Player. Aber da ihre gewaltigen Produktiv-, Distributions- und Manipulationskraft private Interessen von Menschen im Wege stehen, die national-staatsmonopolistisch geregelt werden sollen, führt dieser innere Widerspruch zur verschärfenden Konkurrenzschlacht zwischen den Staaten. Für die 100 größten BRD-Konzerne in Handel und Gewerbe sah die Eigentümerstruktur 2008 wie folgt aus. 14 Töchter ausländischer Konzerne, Von den verbleibenden 86 BRD-Firmen waren 32 Inlandstöchter anderer Firmen auf der gleichen Liste. 39 wurden direkt oder indirekt von Kapitalisten-Clans kontrolliert. Zum Beispiel Porsche. Eigentümer sind die Familien Porsche und Piëch oder BMW-Eigentümer sind der Quandt-Clan. 23 waren unter Managerkontrolle. Von einer Auflösung der deutschen Bourgeoisie kann keine Rede sein. Sie hat sich lediglich an die Bedingungen des internationalen Konkurrenzkampfes angepasst. Sie will, so die AfD, dass der Staat deutsche Unternehmer dabei unterstützt, in Entwicklungsländer zu investieren und dortige Unternehmer bei der Professionalisierung ihrer Tätigkeit fördern hilft. Kapitalexport, Ausbeutung von Rohstoffen und billigen Arbeitskräften ist damit gemeint. Ein typisch deutsches staatsmonopolistisches Programm. Die Fürsorge der AfD für die deutsche Automobilindustrie, die mit der französischen, japanischen und amerikanischen im harten Kampf liegt, haben wir bereits gezeigt. Über die Giganten der Stromindustrie hält sie ebenso schützend ihre staatsmonopolistische Hand. Man kann nicht gleichzeitig aus der Kernenergie und aus der Kohleenergie aussteigen, ohne die Sicherheit der Stromversorgung aufs Spiel zu setzen, behauptet sie. Europapolitik der AfD speist sich aus diesem Blick auf das staats- und monopolkapitalistische Eigentum Deutschlands. Sie will ein Europa der Vaterländer. Sie will raus aus der EU. Bilateral soll verhandelt werden, nicht global, wie es Brüssel zurzeit im Interesse europäischer Monopole tut. Die Importzölle der USA auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus der EU, China und weiteren Ländern ebenfalls mit Sonderabgaben auf Stahl beantworten. Die Gründung der EU vollzog sich im Rahmen des Kalten Krieges. Die BRD setzte ihr damaliges ökonomisches und militärisches Potenzial erfolgreich ein, um in Europa die Vorherrschaft über die Konkurrenten zu erlangen. Das stößt nach 1989 immer heftiger auf den Widerstand der anderen EU-Mitglieder, die den Austritt bereits beschlossen haben oder ihn noch planen, wie Italien. Sie boykottieren die Austeritätspolitik, die in Brüssel durch den Einfluss Deutschlands auf alle EU-Länder ausgedehnt werden soll. Die AfD rüstet sich daher bereits für die Zeit danach, da die deutschen Monopole mit offenem Visier gegen die anderen europäischen Mächte zu Feld ziehen. So erklärt sich auch ihr Wunsch zur Rückkehr der allgemeinen Wehrpflicht. Sie sei Voraussetzung dafür, dass sich die Bevölkerung mit ihren Soldaten und ihrer Bundeswehr identifiziert, mit Streitkräften, die in der Bevölkerung fest verankert sind, dass sich das Bewusstsein für die wehrhafte Demokratie wieder belebt. Die AfD weiß, Kriege kann nur gewinnen, wer die eigene Bevölkerung mit viel Nationalgefühl einzusalben versteht. Diese Entwicklung scheinen Marx und Engels bereits vorhergesehen zu haben, denn sie waren der Auffassung, dass die Menschen, die ihre Arbeitskraft für Lohn verkaufen, die politische Herrschaft erobern müssen, um sich zur nationalen Klasse zu erheben. Sie müssten sich selbst als Nation konstituieren. Was aber selbst noch national sei, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie. Die nationalen Absonderungen und Gegensätze der Völker verschwinden mehr und mehr, schon mit der Entwicklung der Bourgeoisie, mit der Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichförmigkeit der industriellen Produktion und der ihr entsprechenden Lebensverhältnisse. Die Herrschaft des Proletariats wird sie noch mehr verschwinden machen. In dem Maße, wie die Exploitation des einen Individuums durch das andere aufgehoben wird, wird die Exploitation einer Nation durch die andere aufgehoben. Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nation fällt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Wir hören uns am ersten Dienstag im November wieder. Ihr Jürgen Meier.